Herzlich willkommen. Hier ist Anti-Intuitiv, der Podcast für systemische Organisationsentwicklung. Heute zusammen mit Sabine Krön.
Hallo.
Und Holger Schlichting als derjenige, der das hier heute ein bisschen moderiert. Wir haben ein Thema uns ausgesucht, nämlich Organisations- und Psychodynamik unter Ressourcenknappheit, was sich relativ spontan ergeben hat. Sabine hat vor ein paar Tagen einen kleinen Beitrag bei uns intern im Intranet gepostet, uns da so zwei Folien geschickt und hat gesagt, ja, ich hatte jetzt hier gerade eine Beratungssituation mit einem Management-Team und da haben wir das zum Thema gemacht. Und Sabine, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, worum es da ging und ja, was da genau passiert ist.
Ja, ich begleite seit etlicher Zeit ein Management-Team, das unter zunehmender Ressourcenknappheit arbeiten muss. Der Leiter dieses Teams fragte mich an, wie man denn Teamdynamik im Team besprechen könnte. Er erlebt selbst, dass gerade die eigene Anstrengung größer wird. Er erlebt, dass auch im Team die Möglichkeit, sich auszutauschen, knapper wird. Und er hat einfach beschrieben, ich möchte vorsorglich eine gute Teamdynamik haben, einen guten Teamspirit haben. Wie könnten wir eigentlich da vorgehen? Und in diesem Kontext dachte ich, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Habe eine ganze Weile gegrübelt, weil ich ja weiß, dass man jetzt nicht einfach nach dem Gefühl der einzelnen Teilnehmer fragen kann, weil das in der Regel in Organisationen in der Form nicht gefragt werden darf. Es braucht eine hohe Vertrautheit, um das zu ermöglichen und ist eigentlich auch in Organisationen nicht so leicht umsetzbar. Deswegen habe ich einen kleinen Kniff gefunden und genutzt, indem ich eine Unterscheidung angeboten habe, über die man sprechen kann, nämlich was kann man eigentlich in Organisationen beobachten, die unter Ressourcenknappheit leiden und was erleben die Leute bei sich selbst, also was sind Psychodynamiken unter Ressourcenknappheit. Und mit dieser Unterscheidung konnten wir erstmal, ohne auf die eigene Person, auf das eigene Leben einzugehen, über diese Dynamiken sprechen und im Folgeschritt dann darauf kommen, was bedeutet das jetzt eigentlich für die eigene Person, für das Führen und auch für das Zusammenarbeiten mit dem Leitungsteam.
Und du hast dann mit einem kleinen Input gestartet oder wie war eigentlich das Setting? Wie arbeitet ihr da eigentlich?
Ich habe erstmal die Unterscheidung aufgemacht zwischen Organisationsdynamik und Psychodynamik, habe einen kurzen Input gegeben, nämlich dass nur das, was in die Kommunikation kommt, eine Organisationsdynamik ist und das, was als Gefühl existent ist, als ein Bedürfnis existent ist, in einer Person eine Psychodynamik ist. Und nur wenn das, was eine Person erlebt, in die Kommunikation kommt, dann kann man von Organisationsdynamik sprechen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, das ist ja nicht so üblich, dass man in so einem Prozess über seine Ängste spricht oder Sorgen oder zum Beispiel Ohnmachtsgefühle, die man dann hat als Führungskraft, weil man merkt, meine Möglichkeiten sinken immer mehr.
Ja, ich habe in dem kleinen Input über Primärgefühle gesprochen, habe aber eher über Sorgen gesprochen oder auch über Hilflosigkeit als über Primärgefühle wie Angst und Ohnmacht. Das sind Ersatzwörter, die aus meiner Sicht was Ähnliches sagen, aber anschlussfähiger sind in so einer Gruppe. Und es reichte schon, um die Leute ins Arbeiten zu bekommen. Ich habe erstmal gar keinen weiteren Input geliefert, sondern habe sie gefragt, was beobachten sie eigentlich in ihrer Organisation, was beobachten sie bei sich und was beobachten sie aber auch bei Mitarbeitenden, die sie führen. Und es reichte schon, um eigentlich die wichtigen Dynamiken besprechbar zu machen. Ich habe die dann später noch ein bisschen ergänzt, aber eigentlich war es eher eine Wiederholung als eine Ergänzung.
Jetzt brauchst du natürlich einen Vorgesetzten, der so ein Vorgehen überhaupt zulässt, oder? Also da muss ja einer sein, der sagt, müssen wir uns jetzt wirklich mit diesem Psychokram beschäftigen? Ist das nicht irgendwie, sollen wir nicht mal überlegen, wie wir das alles wirklich hinkriegen?
Also ich habe das große Glück, mit einem Leitungsteam zu arbeiten, was eine sehr hohe Offenheit gegenüber solchen Themen hat. Also Reflexion bzw. Selbstreflexion ist eine Stärke dieses Teams und die erkennen den Wert. Also wir wechseln ganz oft in unseren Workshops zwischen operativen Themen, was muss jetzt organisiert werden, zwischen Reflexionseinheiten. Und dieser Wechsel ist bekannt und die Erleichterung, die mit Reflexionen entsteht, die ist schon so gut erlebt, dass diese Gruppe, dieses Management-Team und auch die Führung dieses Management-Teams den Mehrwert erkennt und zulässt.
Und das heißt, du hast eine Runde gemacht, die haben erstmal darüber gesprochen, wie sie das erleben, auch von der Gefühlsseite her. Und wie ist euch dann der Shift gelungen auf die Seite der Organisationsdynamik? Also woher weiß ich dann, was dann in der Gesamtorganisation daraufhin passiert?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Der erste war ja zu sammeln, was beobachten wir an Organisationsdynamiken und an Psychodynamiken. Und manche Sachen sind natürlich sehr dicht beieinander. Ich nehme das Beispiel, Krankenquote steigt. Das ist natürlich eine Dynamik, die man in der Organisation beobachten kann. Wenn man jetzt auf einen einzelnen Mitarbeiter guckt, dann sieht man möglicherweise, dass der gestresst ist, dass das Verletzungsrisiko zunimmt, dass man bei sich selbst, wenn man bei sich selbst in seinen eigenen Körper hineinhorcht, feststellt, dass man Stresssymptome hat oder nachts nicht schläft. Und so haben wir das gesammelt und wir können ja mal gemeinsam überlegen und sammeln, was so klassische Organisationsdynamiken sind. Und ich finde spannend, dass ich oft beobachte, dass Trivialisierungen von Erklärungen zunehmen, weil man hat nicht mehr die Zeit, genau zu überlegen, sondern dann wird eben schnell entschieden oder es gibt Situationen, wo die Leute Recht haben wollen, anstatt nach ordentlichen Erklärungen zu suchen, wird eben trivialisiert oder auch schnell nach Eindeutigkeit gesucht, wo eigentlich eine genauere Beobachtung der Situation notwendig wäre.
Haben die das auch, also das würden wir als Organisationsberater so sehen, war das für die auch sehbar und einsehbar, dass das sowas gibt?
Ja, die haben es vielleicht mit anderen Worten beschrieben, wie ich das jetzt tue. Die haben beispielsweise gesagt, der Blick fürs große Ganze nimmt ab. Also sie beobachten, dass man in die Tiefe des eigenen Bereichs absinkt oder abtaucht, dass man keine Zeit mehr hat, das große Ganze in den Blick zu nehmen, dass es auch eine Überforderung ist, jetzt den eigenen Bereich unter Ressourcenknappheit zu führen und das große Ganze auch unter Ressourcenknappheit im Blick zu behalten. Waren schon Beschreibungen, die von denen geliefert wurden.
Also Trivialisierung heißt auch, nicht mehr den Gesamtzusammenhang zu sehen, sondern nur noch auf einen Teilabschnitt zu schauen.
Ja, zum Beispiel.
Und von dem gruppendynamischen, ich habe mal gelernt, dass es auch so eine Art verstärkte Klickenbildung gibt. Also man sucht sich dann Verbündete und dann gibt es die anderen und man sucht so eine Sicherheit in kleinen Teams. Ist das auch ein Phänomen, was die beschrieben haben?
Ja, also die erleben, dass jetzt Mitarbeitenden sich eher in ihre kleinen, vertrauten Teams zurückziehen. Dort machen sie Routinearbeit, dort fühlen sie sich sicher und weniger jetzt Lust haben, rauszugehen, was Neues auszuprobieren. Also man bleibt im gewohnten Umfeld und man kann auch sagen, das sind dann Klicken, die dort entstehen, weil man einander vertraut, weil man weiß, was man vom anderen erwarten kann und weil man aber auch dort möglicherweise Phänomene der Überforderung besprechen kann oder ausdrücken kann und dadurch so einen kleinen Inner Circle entstehen lässt, den man auch als Clique bezeichnen könnte.
Was haben die noch rausgearbeitet? Also was haben die beobachtet?
Eine zunehmende Unmöglichkeit, all das, was gefordert wird, umsetzen zu können. Man könnte auch sagen, die Missionen werden immer unmöglicher zu erfüllen. Also sie müssen gleichzeitig die Menge an Produktion konstant halten, mit deutlich weniger Mitarbeitenden beispielsweise. Und dann gibt es noch Aufgaben, die in Richtung Innovation gehen, die übernommen werden müssen, die auch noch ganz viel Ressourcen kosten. Und all das immer mit weniger Personal. Und das sind schon Mission Impossibles, die beschreiben, die, wenn man das überhaupt erstmal so sieht, für die im Team eine Erleichterung oder zu einer Erleichterung geführt haben, weil man einfach klar hat, es geht nicht alles gleichzeitig in der Qualität, in der man es früher geleistet hat.
Also ich war ja jetzt vor 3 Tagen mit einem Leiter eines Teilkonzerns Abendessen und der hat da eine etwas andere Haltung zu, wenn ich das so höre. Also vielleicht muss man das auch haben als Chef. Auf diese Mission Impossibles. Er hat erzählt, dass eben sein Unternehmen komplett auf den Kopf gestellt worden ist. Also er sagt, das war einer der größten Aufträge für McKinsey ever. Und die haben keinen Stein auf dem anderen gelassen. Die sind alles durchgegangen. Und er sagt, wenn wir das nicht gehabt hätten, würden wir heute nicht mehr existieren. Und wir sind von 7% EBITDA auf 15% EBITDA gestiegen und haben aber gleichzeitig jede Menge Mitarbeiter abgebaut. Und ich habe gelernt, dass überall da, wo man denkt, das geht doch alles gar nicht, das ist doch unmöglich, wir Lösungen gefunden haben und wir trotzdem immer noch arbeiten und liefern können. Also von daher steht da immer auf der einen Seite die Haltung von Mitarbeitenden, das geht doch alles gar nicht. das ist doch die Mission Impossible, wie sollen wir das hinkriegen? Und auf der anderen Seite stehen Leute, die sagen, denkt mal anders, denkt mal kreativ, denkt mal quer, nutzt Technologie. Jetzt heute würde man sagen, nutzt doch einfach mal KI und schwuppsdiwupps, schon hat man einen Innovationssprung und bekommt doch was hin.
Ja, du beschreibst eine gute Organisationsdynamik, nämlich dass die eine Seite sagt, es geht noch viel mehr und die andere Seite sagt, es geht eben nicht viel mehr oder wir sind an der Grenze angekommen, was leistbar wäre. Und genau diese Dualität ins Gespräch bringen, ist ja eine Möglichkeit, mit dieser Ressourcenknappheit umzugehen oder die ins Gespräch zu bringen, um, wenn man jetzt an Lösungen denkt, eine gemeinsame Priorisierung zum einen hinzubekommen und zum anderen, und das ist der wichtigere Teil aus meiner Sicht, über die Konsequenzen und Risiken, die jetzt unter einer Priorisierung entstehen, dann auch besprechbar zu machen. Und das ist ein Teil, den ich erlebe, der nicht oft durchgeführt wird. Also es gibt nicht so viele Management-Teams, die sich gerne mit den Risiken beschäftigen, sondern ganz oft hofft man einfach, dass es gut geht oder ist auch schon immer gut gegangen. Und wenn dann das Problem auftritt, dann kümmert man sich drum. Aber jetzt in der Szenarioarbeit zu sagen, was würde eigentlich passieren, wenn, das erlebe ich nicht so oft.
Und ich verstehe, genau das habt ihr gemacht, oder? Was ist da jetzt dann genau passiert? Also wie seid ihr da vorgegangen und was war dann der Effekt?
Nee, es ist genau nicht passiert, weil die Dynamik da an dem Tag nicht hinging. Was wir gemacht haben, war als Folge zu besprechen, wenn jetzt hier so eine Ressourcenknappheit existiert und man selber Gefühle hat, wie man damit umgeht und man bei Mitarbeitenden Gefühle erwartet, wie sie damit umgehen, sich dann zu fragen, was bedeutet das eigentlich jetzt für mich persönlich, unter so einer Ressourcenknappheit zu arbeiten. Das war die eine Kategorie und da gab es interessante Antworten. Leute, die sagten, ich muss mir bewusst Auszeiten beispielsweise wählen. Es gibt Leute, die sich in ihren Kalender Reflexionszeit reingeschrieben haben, also Auszeiten, wo sie tatsächlich über ihre eigene Art des Führens nachgedacht haben, die unter Ressourcenknappheit natürlich eine andere Priorisierung bekommt. Und dann haben wir noch eine zweite Frage gestellt oder beantwortet, nämlich was bedeutet Führen unter Ressourcenknappheit ganz konkret in meinem eigenen Führungshandeln? Und die Leute haben auch da unterschiedliche Antworten geliefert. Die einen sagten, wir gehen mehr mit unseren eigenen Mitarbeitenden ins Gespräch, wir sprechen über Fehler, wir sprechen über, was passiert eigentlich, wenn ein Fehler stattfindet? Wie kann ich euch als Führungskräfte dabei stärken, mutiger zu sein, Entscheidungen zu treffen? Und die dritte Kategorie war, wie wirkt sich eigentlich dieses Wissen um Ressourcenknappheit auf uns als Leitungsteam oder als Managementteam aus? Und da gab es auch interessante Erkenntnisse, weil klar wurde, wir können uns nicht in dem Maße informieren, wie es sinnvoll wäre oder wie wir es vielleicht bräuchten, um den Überblick zu haben. Aber die Erkenntnis, dass da Vertrauen existiert in der Runde, sich über das Notwendige zu informieren, war schon sehr hilfreich. Und wir haben dann im Anschluss eine Runde gemacht, wo tatsächlich alle mal erzählt haben, was glauben sie denn, was relevant wäre für die anderen zu wissen, was sie bisher nicht erzählt haben.
Ah, okay, das ist auch nochmal eine spannende Frage, oder? Ja, also das triggert dann nochmal ein bisschen ein, ja, sich reindenken in die Gesamtsituation, auch ein Reindenken, einfühlen in die Kollegen, in die Führungskraftkollegen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine sinnvolle Intervention ist.
Ja, und es ist ja immer ein Wagnis. Was erzählt man nicht? Was brauchen die anderen an Wissen? Was will man aber auch an Wissen preisgeben oder bekannt geben? Und das ist natürlich eine vertrauensbildende Maßnahme, über sowas zu sprechen. Und es wäre nicht möglich gewesen, wenn man einfach so in den Tag eingestiegen wäre und hätte diese Frage als erstes gestellt. Sondern die Voraussetzung war, genau solche Psycho- und Organisationsdynamiken erstmal ins Gespräch zu bringen.
Okay, also der, man könnte schon fast sagen Klassiker, aber immer wieder gerne vergessen, die Vertrauensbasis in dem Managementteam zu stärken, ist schon mal eine zentrale Grundlage. Jetzt hat meine Führungskraft, mit der ich mich unterhalten habe, sich ganz viel damit beschäftigt, dass das Mindset aus seiner Sicht noch verbesserungswürdig ist. Das ist ja auch so ein Lieblingsschlagwort. Niemand weiß so genau, was das im Einzelfall dann immer sein muss. Oder man weiß immer, es soll ein Growth Mindset sein. Es soll ein Mindset sein, was Optionen und Möglichkeiten sieht. Und über den Begriff des Mindsets, da haben wir ja immer so ein leichtes Fragezeichen dran, verlagert man natürlich auch die Verantwortung für die Veränderung immer gerne auf die Einzelpersonen. Und das ist ja zum Teil wahrscheinlich auch richtig. Es braucht ja dann auch die Kreativität des Einzelnen. Es braucht vielleicht auch den Mut der einzelnen Führungskraft, was Neues auszuprobieren. Und das steht so ein bisschen im Widerspruch zu der Unsicherheitssituation. Wenn der Gürtel immer enger geschnallt wird, dann werden die Leute auch vorsichtiger. Da entsteht ja so ein Widerspruch, den man auch irgendwie managen muss.
Ja, da fällt mir eine interessante Karte ein, die ausgefüllt wurde auf diesem Workshop. Eine Führungskraft sagte, ich kann weniger Sicherheit bieten. Heißt ja im Umkehrschluss, ich muss meinen Mitarbeitenden mehr Unsicherheit zumuten. Und es gibt viele Führungskräfte, die trauen sich das nicht zu sagen oder die trauen sich nicht, die Unsicherheit zuzugeben. Insofern braucht es erstmal einen Reflexionsprozess auf Seiten der Führungskraft. Wie gehe ich eigentlich mit meiner eigenen Unsicherheit um, in solchen Situationen nicht mehr so fundiert entscheiden zu können, wie ich das in der Vergangenheit getan habe? Und die Anschlussfrage ist, was mute ich meinen Mitarbeitenden an Unsicherheit zu? Und da gibt es riesige Unterschiede, sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitenden. Und aus organisationaler Sicht raten wir solchen Kunden mehr und mehr, dieses Thema selbst in die Beobachtung zu bringen. Also was wird von Führung erwartet? Wie viel Sicherheit können wir bieten? Und auch da ging es im Workshop ganz viel drum, was können wir denn eigentlich versprechen? Und die Zeitzyklen werden natürlich andere oder die Zeitdimensionen werden andere in Bezug auf Sicherheit. Früher hat man die nächsten 20 Jahre vorhergesehen und heute sieht man halt noch die nächsten 3 Jahre sicher voraus.
Zum Beispiel, was den Bestand des Betriebes anbelangt zum Beispiel oder was auch immer. Ne?
Ja, genau.
Ja. Das heißt, die Führungskräfte landen ja eigentlich in diversen Dilemmatas, die sie in irgendeiner Form hinbekommen müssen, die sie balancieren müssen, dass sie auf der einen Seite Sicherheit an ihre Mitarbeiter auch bis zum gewissen Grade ausstrahlen müssen, damit die nicht völlig abtauchen und in so eine Lähmung verfallen. Und auf der anderen Seite müssen sie sie aber auch animieren, sich zu bewegen. Und das macht man natürlich viel eher, wenn die Situation unsicher ist. Also da gibt es eine ganze Reihe von Paradoxien. Jetzt hast du ja gerade ein Buch geschrieben und das heißt 42 systemische Hacks. Und es ist noch nicht veröffentlicht. Es kommt am 5.5.2026 raus, lustigerweise an deinem Geburtstag. Und in der Vorbereitung auf unseren Termin habe ich also angefangen, in dem Buch zu blättern und zu sagen, ah ja, das, was du uns hier im Team geteilt hattest, ein Fall, wo findet sich denn da gegebenenfalls in den Hacks irgendetwas wieder? Ich bin jetzt auf den Hack 6 gekommen, Paradoxien entschlüsseln, die Logik hinter dem Widerspruch. Weil ich so dachte, bei dem, was du da geschildert hattest, ohne dass ich die Situation genau kannte, ich habe jetzt genau so eine Paradoxie in, ne, ich muss eigentlich die gleiche oder am besten mehr Leistung bringen, im Falle meines Kunden das EBITDA von 7% auf 15% erhöhen und dabei gleichzeitig die Mitarbeiterzahl deutlich senken oder was auch immer einsparen. Also in dem Fall bei ihm waren das hauptsächlich Ingenieurskosten und die Führungskräfte werden dann den ganzen Tag, wie man so neudeutsch sagt, gechallenged nach dem Motto, kannst du dir noch vorstellen, 3 Mitarbeiter abzubauen und einen Teil der Arbeit nach Indien zu verlagern? Das war jetzt sein ganz konkretes Beispiel. Und da würde natürlich erstmal die Führungskraft sagen, hä, wie soll das jetzt gehen? Ja, wie soll ich auf der einen Seite irgendwie nicht nur die Leistung halten, sondern am besten noch erhöhen und dabei meine 3 besten Leute abgeben. So passt das mit diesem Paradoxie-Hack und was hat das mit Paradoxien eigentlich genau zu tun? Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Also Paradoxien zeichnen sich dadurch aus, dass man 2 Handlungsaufforderungen hat, auch Handlungsmaxime, die nicht gleichzeitig voll erfüllbar sind. Also 100% Sicherheit und 100%ige Kosteneffizienz, die beiden Pole sind in der Regel nicht vereinbar. Also muss man sich entscheiden, an welcher Stelle man Abstriche macht. Und insofern passt sein Beispiel, weil man wahrscheinlich die gleiche Qualität liefern soll mit weniger Mitarbeitenden. Also Qualität versus Effizienz wird hier zusammengebracht oder muss zusammen gedacht und gelöst werden. Insofern passt das zu dem Hack 6, den ich geschrieben habe. Und meine Erfahrung ist, dass eine Möglichkeit der Bearbeitung von Paradoxien darin liegt, sie zu konkretisieren, also sie sprachfähig zu machen, sie erstmal überhaupt zu benennen und zu erkennen, um sie dann zu konkretisieren. In der Form zum Beispiel, dass man Szenarioarbeit macht. Wenn wir angenommen jetzt mal an der Stelle 3 Mitarbeitenden uns weniger vorstellen, was würde dann konkret anders werden? Was würde wegfallen? Was würde weniger funktionieren? Wo könnte man sich aber auch neue Konzepte vorstellen, die ein Ergebnis von Mitarbeiterreduktion wären? Es ist ja jetzt nicht nur so, dass man einfach nur Leute wegnimmt und dann bleibt alles anders, sondern durch die Wegnahme von Personen ändern sich natürlich auch Strukturen, die eine Chance hätten, was effizienter zu machen oder auch Innovationskraft bergen könnten. Um nochmal zurückzukommen, also Szenarioarbeit, was würde es bedeuten, wenn man mit 3 Leuten weniger arbeitet, hilft aus meiner Sicht total, weil die Leute dann besser verstehen, ein Gefühl dafür kriegen, was dann anders werden würde. Und wenn man dann noch als Führungskraft mit den Personen bespricht, welche Risiken entstehen und wie man die gegebenenfalls abpuffern könnte, wird vielleicht aus einer Angst, einer diffusen, nur noch eine Sorge oder eventuell sogar eine Möglichkeit, eine Chance zu sehen. Das ist zumindest eine Erfahrung, die ich in Workshops mache, dass ganz oft irgendwas abstrakt als Sorge erlebt wird, wenn es dann aber konkret auf dem Boden als Timeline liegt, die man auch verschieben kann, wo man drüber sprechen kann, relativiert sich die Sorge.
Ja, mir geht gerade so durch den Kopf, dass wir als Organisationsberater diese Paradoxien anfangen, besprechbar zu machen, bearbeitbar zu machen und dass wir wegkommen von diesen Eindeutigkeitsstories, die zum Beispiel lauten, ihr müsst nur kreativ sein und dann gibt es eine fantastische Lösung und seht mal her, es ist ihm tatsächlich gelungen, 3 Mitarbeiter abzubauen, also war doch alles gar nicht so schwer, sondern wir machen es ja dann doch wieder ein bisschen schwer, indem wir sagen, ja, und wir haben das jetzt mal durchgespielt, das hat aber auch eine Folge. Ja, also wir würden vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, das hat auch einen Preis. Also an bestimmten Stellen habe ich jetzt vielleicht weniger Ressourcen und Möglichkeiten, zum Beispiel an einem kleinen Innovationsprojekt noch nebenher zu arbeiten, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ja. Also ich bin so ein bisschen bei den Entscheidungsprämissen auch, weil jetzt bei dem Kunden, mit dem ich da zu Abend gegessen habe, da ist ein Finanzinvestor eingestiegen und der hat also natürlich ganz klare Entscheidungsprämissen, nämlich er hat das EBITDA massiv verbessert und er wird sich natürlich in irgendeiner absehbaren Zeit von diesem Unternehmen wieder trennen und dann wird er den Wert so stark gesteigert haben wollen, dass er das gut verkaufen kann. Und die Frage zum Beispiel, die mich ja ganz häufig jetzt in den letzten Jahren beschäftigt hat, nämlich nach der Resilienz von Unternehmen. Also inwieweit hat eine Organisation noch etwas Slack, also noch etwas Spielraum für das Unvorhergesehene, vielleicht aber auch für Spielwiesen, auf denen das Neue entsteht. Die sagen zum Beispiel Innovationen, da sind wir überhaupt nicht gut drin. Ja? Also das wird natürlich dann ausgeblendet oder das ist keine Entscheidungsprämisse, nach der die Organisation dann handelt.
Und ich frage jetzt nochmal zurück, du hattest ja das Gespräch mit deinem Kunden, der gesprochen oder überlegt hat, das Mindset der Mitarbeitenden beeinflussen zu wollen. Gab es eine Intervention beraterseitig, die zu Erkenntnissen beim Kunden geführt hat? Und wenn ja, welche?
Ich neige schon dazu, dann immer danach zu fragen, okay, was ist auf der anderen Seite der Unterscheidung? Also wenn ich jetzt das mache, was fällt dann weg? Was passiert dann, was uns nicht mehr zur Verfügung steht? Was ich in dem Moment tatsächlich gemacht habe, ich habe das jetzt eher als einen Teil des Gesprächs und nicht als Intervention gesehen, dass ich ein Beispiel aus einer anderen Beratungssituation gebracht habe, wo auch massiv gekürzt worden ist und wir gesagt haben, ja, wir entscheiden jetzt ganz klipp und klar, was wir weglassen und wo wir auch jetzt bereit sind, Qualitätseinbußen in Kauf zu nehmen. Und da war er sofort dabei, dass er sagte, ja, das verstehe ich, also all diese Maßnahmen zur Ressourcenkürzung, die sind natürlich nicht folgenlos. Und wir kommen jetzt in Situationen, wo wir in der Vergangenheit nicht waren, dass wir zum Beispiel mit unserem deutschen Ingenieursperfektionismus nicht mehr weiterkommen. Also ein anderer Kunde hat mir ein Beispiel gebracht, wo er sagte, in China sind die Ingenieure viel enger mit den Kunden verbunden und sind bereit, auch unfertige Produkte, also Prototypen in dem Fall, dem Kunden zu liefern und zu sagen, pass auf, hier haben wir was Neues, das könnte euch helfen, probiert das mal aus. Und im Wechselspiel, muss man sagen, ist der Kunde aber auch so drauf, dass der sagt, ja, okay, super, das machen wir, das probieren wir aus. Und ich weiß noch, dass ich vor ungefähr 10 Jahren bei einem Automotive-Hersteller gesagt habe, lass uns mal ein bisschen mehr mit Design Thinking arbeiten. Wir könnten doch mal mit Kunden eruieren, was die genau bräuchten. Und da haben die gesagt, Herr Schlichting, das können Sie völlig vergessen. Das funktioniert überhaupt nicht. Wenn wir mit einem unfertigen Gedanken kommen, dann sagen die, ah ja, nee, dann kommt mal wieder, wenn der fertig ist, wenn das Produkt wirklich serienreif ist. Dann können wir uns unterhalten. Vorher interessiert uns das nicht. Also dieses, da sind wir bei Mindsets ohne Ende. So, auf der einen Seite, die sagen, unsere Kunden wollen das nicht. Vielleicht stimmt es ja auch. Und auf der anderen Seite sind vielleicht auch Kunden, die in einer ganz anderen Erwartungssituation verharrt haben. Und das hat sich komplett geändert. Also diese Bereitschaft, stärker zu experimentieren, schnellere Entwicklungszyklen zu haben, das beobachten die eben massiv in Asien, dass die ganz schnell dabei sind, irgendwas zu implementieren, umzusetzen, auszuprobieren. Und das ist so dieser Teil von Mindset, von dem der eben sprach, wo er sagt, das brauchen wir. Und da haben wir uns, und das ist natürlich dann der nächste Schritt gewesen, darüber unterhalten, welchen Rahmen muss Führung dafür eigentlich setzen, damit das gelingt. Also mir fiel natürlich immer so dieses Thema ein, wie geht Führung dann mit solchen Fehlschlägen um? Ja, wenn ich das zu oft mache, meinem Kunden irgendwelche Prototypen zu liefern, die gar nichts taugen, dann sagt der Kunde vielleicht auch irgendwann, so jetzt haben wir aber eine Menge F&E-Budget auf eure komischen Prototypen verbraten, das machen wir jetzt nicht nochmal. Also man kann da sowas auch nicht endlos in eine Richtung treiben. Und was passiert dann mit den Leuten, die da gescheitert sind? Das sind dann eben so spannende Fragen.
Und hast du den Eindruck, dass Führung sich mit diesen Fragen beschäftigt hat und Antworten oder Formate gefunden hat, wo über Fehler gesprochen wird und über die Konsequenzen von Fehlern?
Nicht ausreichend. Also diesen Konzern, den begleite ich ja jetzt schon seit über 10 Jahren, seit 13 Jahren, immer wieder in längeren Abschnitten, dann mal wieder nicht. Und die waren schon auch bereit, Sachen auszuprobieren. Also ich würde das jetzt nicht so radikal sagen, aber die Sorge, etwas falsch zu machen, das ist tief, tief, tief verwurzelt. Das geht wirklich zurück auf, also das kann man 30 Jahre, 40 Jahre zurückverfolgen, diese Mentalität, also diese Kultur, die hat sich aus der Gründungsphase, als das noch ein Familienunternehmen war, glaube ich, verfestigt und festgehalten. Und es wurde nicht viel Energie darauf verwandt, das zu ändern. Und jetzt stehen die aber plötzlich vor der Situation, das ganz, ganz schnell verändern zu müssen. Und das wird eben Teil des Gesprächs dann auch werden oder unseres Beratungsprozesses, da irgendwie hinzukommen. Sowas stärker in so eine Lust am Experimentieren, am Neuen zu bringen. Und zwar eben unter diesen, das ist ja der Gegenstand unseres Gespräches, unter diesen Rahmenbedingungen von wenig Ressourcen. Ja, man kann ja jetzt nicht nur experimentieren und hat aber alle Möglichkeiten der Welt, sondern manchmal hat man vielleicht nur einen Schuss und da bist du wieder in dieser Paradoxie. Ja, jetzt experimentiert mehr, aber ihr habt übrigens weniger Möglichkeiten.
Da fällt mir noch ein Begriff ein, den ich vor kurzem gehört habe, nämlich der Begriff Verliererkompetenz in diesem Zusammenhang. Der stammt von Klaus Eidenschink und ist vielleicht auch erstmal irritierend. Vom Begriff her, ich fand ihn deswegen spannend, weil er beschreibt, dass man jetzt in Organisationen unter Ressourcenknappheit nicht erwarten kann, dass alle gewinnen, sondern es wird Leute geben, es wird Führungskräfte geben, es wird Abteilungen geben, die zurückstecken müssen, die das Teilinteresse dem Gesamtinteresse unterstellen. Und in der Regel werden ja in Organisationen die Gewinner belohnt, die den besten Umsatz machen, das innovativste Produkt haben, den besten Prozess haben. Und jetzt aber mal umgekehrt zu gucken, nämlich welche Leute sind eigentlich bereit, ein Teilinteresse für das Gesamtinteresse zu opfern oder auch zu unterstellen, wird in der Regel wenig belohnt. Und man müsste Umstellen in der Beobachtung von Gewinner auf Verlierer und auch ein Belohnungssystem entsprechend anpassen und sagen, ja, wer hat denn jetzt hier mal beigegeben? Wer hat hier verloren und spielt trotzdem das Spiel noch mit und ist nicht beleidigt oder geht dann in so eine Klickenbildung und fängt an, über die anderen sich zu ärgern und über die im Flurfunk Schlechtes zu sprechen? Und den Gedanken fand ich spannend und dann fand auch die Gruppe spannend, mit der ich gearbeitet habe, weil sie dann gesagt haben, ja, und an der einen oder anderen Stelle habe ich schon mal nachgegeben, aber gedankt hat es mir keiner oder beobachtet hat es im Zweifelsfall keiner oder besprochen wurde es auf gar keinen Fall, sondern wurde dann so hingenommen und im schlechtesten Falle wird es vom Top-Management auch eher noch bewertet als der hat sich hier nicht konform verhalten oder der hat hier vielleicht doch nochmal 3 Leute mehr genutzt oder eingestellt, als wir gewünscht haben. Und dann verliert natürlich so ein Manager zum Beispiel, und das ist ja immer die Frage, bei wem verliert er, wenn er verliert im eigenen Team oder im Leitungsteam oder in Richtung Top-Management. Also das in die Beobachtung zu bringen, wo gibt jemand nach, wo ist jemand bereit, das große Ganze mehr in den Blick zu nehmen als ein Teilinteresse, ist eine spannende Beschreibung, die, glaube ich, hilft.
Das werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen, weil das eben genau ganz konkret die Situationen sind. Weil die Führungskräfte kennen natürlich ihren Bereich am besten und die können natürlich am ehesten noch sagen, naja, wenn ich diese verschiedenen Gewerke gegeneinander abgleiche, dann ist unser Beitrag tatsächlich nicht so wichtig wie der von XY. Und deswegen bin ich bereit, hier an der Stelle nochmal Abstriche zu machen. Und ich kann auch sehen, da ist vielleicht noch irgendwie Luft, da haben wir uns nochmal eine Reserve gelassen. Also jetzt würde quasi die Stunde der Wahrheit kommen, wo jemand ja genau solche Dinge offenlegt und bräuchte aber eben tatsächlich die Sicherheit, dass ja er dann vielleicht, wenn er seinen Bereich schrumpft, wenn er da Ressourcen abgibt oder ähnliches, das eben auch ja, honoriert wird. Also das wäre dann die oberste Pflicht der Führung, sowas rauszustellen, sowas zu promoten, sowas zu erwähnen, das in Beurteilungen sich widerspiegeln zu lassen, in keine Ahnung, was für Belohnungssysteme so eine Organisation hat, ja, eine Flasche Sekt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich anti-intuitiv, weil man so in der Regel nicht bewertet.
Ja. Genau, sehe ich auch so.
Ja, damit sind wir doch schon mal ganz gut weitergekommen, dieses Thema Organisations- und Psychodynamik unter Ressourcenknappheit ein bisschen zu beleuchten. Hast du noch zum Abschluss Ideen, Gedanken, irgendwas, was noch nicht gesagt worden ist?
Mir fällt nichts ein. Ich glaube, wir haben das gut beleuchtet.
Dann würde ich sagen, für unsere Zuhörerinnen lassen wir jetzt nochmal 5 Minuten Wupperrauschen zum Ende spielen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, euch allen einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.
Und tschüss.